Makroskop Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Makroskop Shorts. Ich bin Franziska Walser und ich treffe mich hier einmal im Monat mit Dr. Klaus Michelsen, dem Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen, für ein Update zu den wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen. Hallo Klaus.
Hallo Franziska.
Es machen ja viele Podcasts Sommerpause, wir nicht. Was ist dein Eindruck? Geht es jetzt gerade durch die parlamentarische Sommerpause ein bisschen ruhiger zu in deinem Bereich?
Na, eigentlich nicht. Wir haben doch noch eine Menge Themen und die kommen vor allen Dingen von außen. Das ist das, was einem ungeplant vor die Tür gelegt wird und da muss man sich dann drum kümmern. Die Weltpolitik, die wartet nicht und auch in Berlin ist immer noch einiges los.
Ja, umso besser, dass wir jetzt immer alle 2 Wochen rauskommen und jetzt hier ein Update geben können zu den politischen Themen.
Völlig richtig.
Eine Meldung, die nachdenklich macht.
Trump entlässt Statistikchefin wegen schlechter Arbeitsmarktdaten. Diese Nachricht aus den USA hat auch in Deutschland viel Aufmerksamkeit bekommen. Trump hat ja seine Amtszeit mit Massenentlassungen in den US-Behörden begonnen. Jetzt also noch eine Entlassung. Die Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik muss gehen. Warum ist denn genau diese Personalie bedenklich, Klaus?
Ja, das macht einen wirklich nachdenklich, weil die Statistik eigentlich das ist, woran sich Politik orientiert. Das ist das, was objektiv ist. Das sind die Zahlen, die eigentlich für alle gelten. Und wenn jemand politisch entscheidet, dass diese Zahlen nicht richtig sind, dann wird es am Ende dazu führen, dass man immer die Frage stellt, was stimmt hier eigentlich
noch? Also wie so ein Kompass sozusagen. Und
genau.
Wenn man sagt, okay, wir diskutieren jetzt mal, wo Norden ist, dann…
Ja, und wenn wir plötzlich sagen, Norden ist Süden und andersrum, dann weiß niemand mehr wohin. Und das ist das, was da wirklich bedenklich dran ist, dass man sich das so zurecht macht und das kennt man eigentlich nur aus Autokratien. Und das, was Trump ihr zum Vorwurf macht, das ist etwas, was eigentlich in der statistischen Erfassung von wirtschaftlicher Aktivität die Regel ist. Also, dass man im Nachgang auch nochmal Zahlen revidiert und verändert, korrigiert, weil man mehr Informationen hat.
Ja, genau. Also Trump hat es ja so begründet auf Truth Social, hat gesagt, wir brauchen akkurate Arbeitsmarktzahlen. Das heißt, er stellt in Frage, ob diese Zahlen richtig sind, sagt, die könnten vielleicht manipuliert sein und hat dann noch Zuspruch bekommen von seinem Wirtschaftsberater, von Kevin Hassett. Der hat gesagt, es gab eine Reihe von Revisionen und das wäre der Beweis dafür. Und du sagst jetzt, diese Revisionen, also dass man korrigiert im Nachhinein, das ist einfach ein normaler statistischer Vorgang.
Das ist völlig normal, das kennen wir aus Deutschland, das kennen wir eigentlich aus allen statistischen Erfassungen. Wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche die Meldung bekommen, wie sich das Bruttoinlandsprodukt das letzte Quartal entwickelt hat. Die Meldung war, wir sind ein bisschen geschrumpft, aber die interessantere Seite der ganzen Statistik war, dass man 5 Jahre rückwirkend nochmal neu gerechnet hat und wir sind in den Jahren 23 und 24 nach bisherigen Datenstand so ja um die 0% gewachsen oder geschrumpft, je nachdem, wie man das sieht. Und jetzt sind wir in eine deutliche Rezession abgerutscht in der statistischen Erfassung. Und das ist etwas, was jetzt nachträglich korrigiert wird. Das ist ein völlig normaler Vorgang, weil die Informationen, die einem zur Verfügung stehen, halt immer mehr werden, je länger man eben die Statistiken dann führt. Und das ist etwas, was man nicht zu kritisieren hat in dem Sinne, sondern man kann daran arbeiten, die Datenbasis zu verbessern. Aber die Statistikchefin deswegen rauszuschmeißen, ist schwierig.
Vielleicht musst du das nochmal kurz erklären für Leute, die nicht so drin sind in dieser ganzen Statistikgeschichte, weil man ja schon denken kann, okay, die Vergangenheit ist abgeschlossen, was da passiert ist, ist passiert. Und wie kann es sein, dass man dann rückwirkend zu anderen Ergebnissen kommt?
Ja, wir haben in der Statistik immer Schätzungen. Also es ist nie so, dass wir eine volle Erhebung aller Menschen in Deutschland zum Beispiel haben. Das machen wir in der Volkszählung. Aber man hat zum Beispiel den Bevölkerungsstand, den schätzt man zu oder den schätzt man auf Grundlage von Geburten, auf Grundlage von Sterbefällen und auf Grundlage von Zuwanderung zum Beispiel. Und trotzdem hat man Unschärfen in der Statistik. Und da man rückwirkend immer mehr Informationen hat, jetzt zum Beispiel für die Wirtschaftsleistungen, kommen dann Unternehmen dazu, die bisher nicht berichten mussten, weil sie zu klein sind. Da wird dann eben nur einmal im Jahr beispielsweise Informationen erhoben. Und die Informationen werden dann nachträglich mit berücksichtigt. Und dann kommt man zu anderen Ergebnissen. Man hat mehr Details und kann dementsprechend genauer berichten. Und dass es dann zu größeren Anpassungen kommt, das ist nicht unüblich.
Und jetzt sag nochmal zu dieser Revision in Deutschland, die du gerade angesprochen hast. Das ist ja der Alt-Neu-Vergleich des Bruttoinlandsproduktes, der jetzt für 5 Jahre rückwirkend nochmal angeschaut wurde. Und das Ergebnis ist ja, wir stecken schon länger und tiefer in der Rezession, als wir dachten.
Richtig, also wir haben jetzt diese rückwirkende Neuberechnung, das findet im Übrigen immer jedes Jahr im August statt, also dann werden sich immer grundlegend die Jahre davor nochmal angeschaut und das Ergebnis ist, dass wir jetzt eben für die Jahre 23 und 24 deutlich negative Wachstumsraten haben und dass Deutschland schon zu dem Zeitpunkt in einer schwereren Rezession gesteckt hat, als wir das erwartet oder bislang angenommen haben und da spielt vor allen Dingen eben dieser Energiepreisschock, der russische Krieg gegen die Ukraine eine wichtige Rolle und all das, was im internationalen Handel schiefgelaufen ist.
Und was sagt uns jetzt diese Revision, also dieser andere Blick zurück für das Heute?
Naja, wir haben ja auch eine politische Ausrichtung gehabt und wir haben ja damals beispielsweise die Finanzpolitik so ausgerichtet, weil wir glaubten, es ist keine tiefe Rezession, sondern wir haben gesagt, naja, wir haben hier strukturelle Probleme, wir haben kein Nachfragethema, wir lassen die Schatulle mal etwas geschlossener. Ja? Und das ist ja so dieses Sparen zum Beispiel als Doktrin gewesen. Und wir haben jetzt eigentlich nachträglich die Situation, dass man da wahrscheinlich schon hätte früher etwas stärker gegensteuern müssen, mehr Geld in die Hand nehmen müssen, zum Beispiel.
Die Schlagzeile des Monats.
EU und USA schließen Zolldeal. Es gab ein Treffen zwischen der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump in Schottland am Rande einer Golfplatzbesichtigung. Und dann kam am 27. Juli die Nachricht, es gibt eine Einigung. Klaus, wir haben ja schon in der letzten Folge über Zölle gesprochen. Wie ordnest du jetzt den Deal ein?
Ja, die gute Nachricht ist, dass man sich zwischen USA und Europa auf etwas einigen kann. Und da hört es schon fast auf mit den guten Nachrichten. Für die wirtschaftliche Entwicklung, für den Handel zwischen diesen beiden großen Wirtschaftsräumen sind das keine guten Nachrichten. Wir haben jetzt eben eine Situation, dass die Zölle zwischen diesen Wirtschaftsräumen deutlich erhöht werden.
Auf 15%?
Genau, auf 15%. Das sind Belastungen für die Industrie, vor allen Dingen für die europäische, die in die USA ausführen möchte. Und das ist etwas, was neben den Zöllen auch noch die Dimension hat, dass man sich da im Grunde genommen von dieser Welthandelsordnung, den WTO-Regeln löst. Nichts, was man eigentlich gut finden kann.
Es gibt ja auch so ganz unterschiedliche Einschätzungen, ne? Also die US-Regierung hat so ein Factsheet veröffentlicht und da steht, es ist eine historische Einigung. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und der EU würden grundlegend neu ausbalanciert. Und Brüssel hat dann auch reagiert und eher so pragmatisch abwartend gesagt, naja, das sind jetzt so Eckpunkte, ist jetzt nicht rechtlich verbindend. Also haben wir jetzt überhaupt einen Deal oder haben wir keinen Deal, ist ja die Frage.
Ja, es wird immer mehr zu einem Deal. Also die Einigung, die man da erzielt hat, die stand ja ein, zwei Tage später schon wieder sehr auf der Kippe, wo man sich dann über zentrale Punkte dann doch nicht so einig schien, wie man das anfänglich kommuniziert hat. Wir sehen das in dem Pharmabereich jetzt auch nochmal deutlich. Also die erste Kommunikation auch der EU-Kommission war, die Pharmazölle sind auch 15% und da war nicht so ganz klar, gelten die ab jetzt, gelten die ab übermorgen, wie läuft das da eigentlich? Und das hat sich jetzt deutlich konkretisiert. Da hat man dann jetzt gesagt, okay, wir bleiben bei 0%. Das ist die Sicht der EU-Kommission, bis in den USA diese Untersuchungen zur Gefährdung der nationalen Sicherheit abgeschlossen sind. Da wird nämlich geschaut, ob Pharma die Abhängigkeiten aus dem Ausland eben die nationale Sicherheit in den USA gefährden. Und wenn dem so ist, dann kann man dann eben reagieren und dann kann man Zölle erheben. Und die europäische Perspektive ist, dann gilt ein maximaler Zollsatz von 15% für Pharmazeutika. Bis dahin bleibt es erstmal bei null. Das war so klar erstmal nicht rauszuhören und ich bin auch immer noch nicht ganz so sicher, ob es wirklich so ist, aber das ist der derzeitige Stand.
Okay, aber das wäre natürlich, also so ein Deckel quasi von 15% wäre ja im Vergleich zu den 200%, die ja mal im Raum standen, ne? Da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, wäre das ja ein vergleichsweise gutes Ergebnis trotzdem.
Ja und nein, also der Schaden ist auch da sehr groß. Also ich möchte gar nicht abschätzen, was jetzt noch teurer wäre. Mehr ist immer schlimmer. Aber es ist eben so, dass die gesamten Grundfesten eigentlich des Handels mit Pharmazeutika momentan so ein bisschen in Frage stehen. Man hat sich ja auf Nullzollpolitik geeinigt, damit die Versorgung breit ist. Man hat auch immer so ein bisschen so eine Koexistenz dieser Wirtschaftsräume akzeptiert und die unterschiedlichen Regeln, wie das alles funktioniert. All das steht jetzt auf der Kippe, weil eben nicht nur Zölle diskutiert werden, sondern in den USA auch sehr heftig darüber gestritten wird, wie hoch eigentlich die Arzneimittelpreise dort sein dürfen und wie groß eigentlich der Anteil der restlichen Welt sein sollte, um Forschung, Entwicklung, Innovation zu refinanzieren. Und das sind so Sachen, das wird noch etwas grundlegendere Diskussionen nach sich ziehen.
Und gibt es da einen Zeithorizont, wenn du jetzt sagst, es gibt diese Untersuchungen zur nationalen Sicherheit? Also Zeithorizont ist immer schwierig, wenn wir über Donald Trump reden, aber Was schätzt du so?
Also ich, das, was wir hören, ist, dass es relativ schnell hier auch zu einer Verkündung der Ergebnisse kommen soll. Also man sagte 2 bis 3 Wochen ab dem 1. August, die Zeit würde man sich noch nehmen. Donald Trump hat momentan auch Briefe versendet an einzelne Pharmaunternehmen mit dem Hinweis, man möge doch bitte über Preise verhandeln in den USA. Das hat eine Frist bis Ende des Monats. Es kann gut sein, dass man das dann eben zusammenfassend dann nochmal in einer Pharma-Lösung diskutiert.
Okay, also ein Thema wahrscheinlich auf Wiedervorlage für uns im September.
Absolut, das werden wir wieder diskutieren.
Klingt kurios, ist aber so.
Klaus, Bürokratieabbau war ja im Wahlkampf eins der Themen, da konnten sich wirklich alle Parteien drauf einigen, dass gesagt wurde, wir sind bis zur Handlungsunfähigkeit in Vorschriften verstrickt, das schadet der Wirtschaft. Du hast eine Zahl dabei, die dem widerspricht, dieser Ansicht.
Ja, nicht unbedingt ich, aber ich habe mal reingeschaut. Das Statistische Bundesamt erhebt die Bürokratiekosten und die Belastungen für die Wirtschaft, die aus bürokratischen Prozessen entstehen. Und das mag jetzt für viele überraschend sein, aber seit über 10 Jahren sinken diese Kosten, die für die Wirtschaft entstehen. Und dieser Bürokratiekostenindex ist deutlich unter dem Wert von vor 10 Jahren. Das ist etwas, worüber man ja auch mal diskutieren kann.
Und da geht's, um das nochmal konkret zu machen, also das heißt, das ist der sogenannte Erfüllungsaufwand, also zum Beispiel als Unternehmen, wie viel Aufwand habe ich bei der Antragstellung, muss ich Dinge kennzeichnen, muss ich Dinge dokumentieren, also um das geht's, genau. Kosten, die dabei entstehen.
Da wird jedes Gesetz im Grunde genommen einem Wirtschaftszweig oder der Wirtschaft zugeordnet, dann wird eben geschaut, was wird dafür benötigt seitens der Unternehmen, um Berichtspflichten zu erfüllen beispielsweise. Und dann wird gerechnet, die Zeit, die dafür notwendig ist, mal den Stundensatz der Mitarbeitenden und mal der Häufigkeit des Auftretens dieser Fälle. Und dann kommt man eben zu einer Belastung. Und das summiert dann das Statistische Bundesamt auf und bildet daraus einen Index.
Aber ich habe mich gefragt, liegt es daran, dass wirklich die Anforderungen weniger werden oder liegt es daran, dass einfach Unternehmen effizienter diese Anforderungen bewältigen können, zum Beispiel dank KI oder sowas? Könnte ja auch sein, ne?
Gilt beides. Also das Statistische Bundesamt erfasst regelmäßig nach, wie sind eigentlich die wirklichen Kosten, die daraus entstehen. Am Anfang muss das im Gesetz drinstehen, der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. Das ist eine grobe Abschätzung und das wird im Nachgang dann validiert. Im Übrigen auch immer mal eine Revision der Statistik möglich. Ja, also auch an dieser Stelle sind das immer Schätzungen. Und dann kann das sein, dass eben Unternehmen zu günstigeren Lösungen finden. Oder eben, dass die Anforderungen verändert werden. Beides ist möglich. Die großen Sprünge kommen eigentlich daher, dass man die Anforderungen verändert, weil das grundlegender die Masse betrifft und nicht eine Einzellösung eines einzelnen Unternehmens ist.
Ja, weil Unternehmen ja unterschiedlich smart und unterschiedlich groß sind und
genau.
So weiter. Ne? Wir haben ja hier auch immer ein bisschen die Pharmabranche im Blick. Würdest du sagen, die geht da mit? Also die profitiert auch davon, dass eben dieser Erfüllungsaufwand sinkt?
Wir haben eine Studie im Auftrag gegeben beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, die sich das dann sektoral nochmal anschaut. Und das ist jetzt hier ein kleiner Spoiler. Wir haben da ganz spannende Ergebnisse. Es gibt Sektoren, in denen die Bürokratielast sinkt und es gibt Sektoren, in denen sie sehr stark auch steigt. Der Pharmasektor liegt etwas dazwischen, aber die Belastungen steigen. Das hat teilweise gute Gründe, weil nicht jede Bürokratie, die eingeführt wird, ist schlechte Bürokratie, sondern das hat ja auch häufig einen Zweck, zum Beispiel Qualitätssicherung. Deswegen würde ich da gar nicht sagen, dass man das im Bausch und Bogen ablehnen sollte, sondern man muss sich dann immer mal anschauen, okay, welche Qualität bestellt man, was ist man bereit dafür auch zu bezahlen, das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist aber, wie kann man das so gestalten, dass man das vielleicht über die Zeit kostengünstiger hinbekommt und da spielen dann so Themen wie Digitalisierung eine ganz wichtige Rolle.
Okay, also kleiner Appetizer und da zoomen wir nochmal mehr rein bei anderer Gelegenheit in das Thema.
Das denke ich. Ja, das ist ein wichtiger Kompromiss gewesen. Alle erinnern sich vielleicht an die Situation, als Friedrich Merz mit dem alten Bundestag nochmal neue Regeln oder neue Veränderungen bei der Schuldenbremse vorgenommen hat. Das war ein Teil des Kompromisses, dass man gesagt hat, man möchte hier nicht hoppla hopp einfach mal nochmal irgendeinen Blankoscheck ausstellen, sondern man hat gesagt, wir haben hier ein grundlegendes Problem und wir müssen hier ran. Und dafür bildet man dann eine Kommission in aller Regel, weil man die Einigung selbst ja in dem Augenblick nicht erzielen konnte. Und das sind so typische Fälle, wo dann Expertenkommissionen eingesetzt werden. Davon gibt es eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber 20, 30 Expertenkommissionen wird es in dieser Legislaturperiode sicherlich geben.
Es gibt ja dieses böse Wort, ne? Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Also es gibt Einigkeit, dass es diese Kommission geben soll. Die steht auch im Koalitionsvertrag. Aber was dann rauskommen soll, ist ja nicht so eine große Einigkeit, oder?
Nein, und das sieht man auch in der Besetzung dieser Kommission. Es ist nicht ganz klar, in welche Richtung da die Empfehlungen gehen. Also wir haben da sehr progressive Denkerinnen und Denker, die da eher so dem schuldenoffeneren Spektrum zuzuordnen sind.
Also der SPD, um es mal sehr vereinfacht zu sagen?
Ja, man kann es so bipolar machen. Also es gibt eben eine SPD- und eine CDU-Seite in dieser ganzen Kommission. Und die Frage ist eben, auf was einigen die sich? So, und da gibt es dann pragmatischere Persönlichkeiten. Also zum Beispiel sitzt die Monika Schnitzer mit in dieser Kommission, die gemeinsam mit dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage schon einen Vorschlag gemacht hat, wie man das umsetzen kann, der sehr, sagen wir mal, schon kompromissformelhaft formuliert ist. Also ich glaube, sie wird da vielleicht eine ausgleichende Rolle spielen, während es dann andere gibt, die dann eher die stärkeren Pole sind. Also zum Beispiel gibt es den Volker Wieland, ehemaliges Sachverständigenratsmitglied, der sich jetzt öffentlich sehr stark positioniert hat für die Stabilität und für den Erhalt der Schuldenbremse in ihrer bisherigen Form. Auf der anderen Seite gibt es dann den Sebastian Dolin, der dem Institut für Makroökonomik und Konjunkturforschung vorsteht. Das ist das Gewerkschaftsinstitut, der ja schon sehr lange für eine Veränderung dieser Schuldenregel plädiert. Also da bin ich mal gespannt. Ich wäre gerne dabei, also hätte gerne die Diskussion mitgeführt, was da am Ende rauskommt.
Okay. Ja, weil, also ich meine, auf eine Art verlagert man ja einen Koalitionsstreit in eine Expertenkommission rein, die dann besetzt wird von den beiden Koalitionspartnern. Meinst du, da kommt dann ein gutes Ergebnis bei raus am Ende?
Ja, es ist so ein bisschen die Vermeidung von Demokratie, ne? Also das muss nicht Schlechtes sein. Also wenn man diese Expertenkommission dann findet, dann gibt man ja im Grunde genommen Regierungshandeln und politische Entscheidungen in andere Hände.
Mhm. Aber es ist nicht bindend, oder? Die werden eine Empfehlung machen.
Es ist nicht bindend. Aber es ist sicherlich schwierig, von so einer Empfehlung abzuweichen, wenn das wirklich die Expertenmeinung ist und alle sagen, das ist der Weg. Und darauf haben wir uns jetzt geeinigt in Abwägung aller Argumente. Muss man schon gute Gründe finden, warum man das politisch anders entscheidet. Ich glaube, in der Vergangenheit hat man schon häufiger gesehen, dass es anders entschieden werden kann. Bei so einer grundlegenden Frage, das wird dann schon nochmal eine hohe Hürde sein, sich darüber hinwegzusetzen.
Okay. Und auch hier Zeithorizont?
Bis Ende des Jahres soll da eben ein Vorschlag vorliegen. Danach folgt eben auch eine politische Bewertung der ganzen Geschichte. Kann sein, dass das dann ausgesessen wird, ausdiskutiert wird, bis dann die Legislaturperiode zu Ende ist. Kann aber auch sein, dass alle sagen, Mensch, das ist ein toller Vorschlag, wir nehmen den. Ne? Also das kann beides passieren.
Ja, da müsste man schon auch ganz schön lange aussitzen, ne?
Ja, oder die Periode dauert nicht so lange wie üblich. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube an der Stelle aber nicht daran. Ich glaube, sie halten gut zusammen an der Stelle. Aber es ist nicht ausgemacht, was wirklich daraus passiert. Ja.
Das war die August-Ausgabe von Makroskop Shorts mit VfA-Chefökonom Dr. Klaus Michelsen. Danke, Klaus.
Danke dir.
Sie hörten Makroskop Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.